Da ist der Duri Boni mit dem Podcast «Auf dem Weg als Anwalt». Und in diesem Weg stolpert er heute über den Marcel Nickli.
Guten Tag. Herr Nickli.
Guten Tag. Sie sind ja heute in Zürich, weil Sie Diplom verteilen dürfen.
Genau, so ist es. Die Diplom vom Fachanwalt vom letzten Durchgang.
Haben alle bestanden?
Haben alle bestanden.
Ich bin auch ein bisschen kritisch dem Titel gegenüber.
Ja, weil?
Die Weiterbildung an sich ist super, aber ich denke, man hätte eher sollen Soft-Faktoren lernen. Also Auftrittskompetenz, ja, wie plädierst du, und nicht wieder in die Fachmaterie steigen, weil das kannst du eigentlich einfach nachlesen.
Ja, nachlesen kann man natürlich viel, aber das macht es ja niemand. Ja, also ja, man muss fair sein, oder? Das ist, im Prinzip ist das an der Universität auch so. Es gibt ganz viele Sachen, die Studenten könnten lesen, aber sie lesen es halt nicht. Und dass man die Leute an etwas hinbringt, und ich glaube ehrlich gesagt persönlich auch nicht, dass das Ziel ist am Fachanwalt. Persönlich halte ich den Fachanwalt für wesentlich, weil erstens als Begegnung zwischen den einzelnen
Personen. Ja, das ist natürlich super. Ja.
Das ist wahnsinnig wichtig, oder? Strafverteidiger sind eben typischerweise relativ mehrheitlich Einzelkämpfer. Und dass die miteinander dann plötzlich reden und sagen, wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das bei dir? Ach was, bei dir ist das auch? Oder bei euch ist das so anders? Und ich meine, man hat dann schon Elemente oder Momente, wo man schockiert ist, wie anders das in gewissen Kantonen gehandhabt wird. Und das scheint mir ein ganz zentrales, also das Bewusstsein, dass ein Strafverteidiger nicht einfach ein Rechtsanwalt ist, der Strafrecht macht. Das scheint mir schon, also mein Ziel wäre das, oder? Bewusstseinsbildung.
Ja.
Und Fachausbildung, ach, Fachausbildung, das kann jeder, wie er möchte. Im Wesentlichen ist, dass sie sich damit auseinandersetzen.
Ja, nein, ich wollte es nicht mit Martin reden. Nein, das ist super an sich. Eben, ich hätte mir einfach noch gewünscht, wieso man hat man nicht, oder all das, was in der Uni zu kurz kommt. Rhetorik, ein Aufbau von einem Plädoyer, irgendwie taktische Herangehensweise.
Ja. Aber das machen wir ja in der Weiterbildung. Also wir machen das. Es ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in der Corona-Zeit. Also es ist halt wirklich ein Problem gewesen, sagen wir mal, von der Zeit her. Aber das ist eigentlich in der Planung, dass wir eine Weiterbildung machen, also für jeweils die Fachanwälte, spezifisch zu diesen Themen. Oder? Also das ist nicht, das ist an sich, wir sind ja auch einig hat das geklappt, sind wir nach London gegangen mit dem Cross-Examination.
Ja, okay, cool. Oder?
Also das hat auch geklappt, das war fantastisch gewesen. Alle, die dabei waren, sind begeistert. Und dann ist eben so die Axt
gekommen.
Ja, das ist einfach schwierig, irgendwo herzureisen, wenn man nicht weiss, ob man kann.
Ich bin Mitglied von der Kriminalistischen Gesellschaft.
Ja.
Und da bist du auch jedes Jahr einmal in ein Land und bist dort den Justizalltag anschauen.
Also
bist du zum Beispiel in Schottland in einer Gerichtsverhandlung und so Sachen.
Genau.
Oder dort bei der Polizei.
Genau.
Das ist schon super spannend. Oder?
Und der zentrale Punkt ist, also im Fachanwalt selber, wir haben natürlich eben das Auftreten oder das Plädieren oder was weiß ich, das macht bei uns typischerweise zum Beispiel der André Clair. Im Welschland ist das einfach anders als in der Deutschschweiz. Das ist effektiv. Also das Vortrag oder das Rhetorische ist bedeutsam. Das ist, man merkt, dass sie aus Zürich kommen. Also in Zürich praktizieren, da ist das offensichtlich nicht ganz so in.
Also wie meinen Sie, dass man quasi eine Show abzieht?
Genau, ja, so eine Show.
Nein, aber...
Man kann natürlich sagen, Rhetorik ist eine Show, aber der ganze Prozess ist eine Show. Das ist ein Theater.
Das ist ein Theater und es ist ja, ich meine mit Show, es ist ja nicht nur der Auftritt an sich, sondern auch der Aufbau, das Präsentieren von einem Sachverhalt, ein Umgang mit dem.
Genau. Oder? Und dass das in echt präsentiert wird und sie sich müssen damit auseinandersetzen. Darum, also eben persönlich halte ich gar nichts vom Ablesen. Weil, wieso sie mit dort stehen, das ablesen?
Das ist eine Vorlesung und nicht das Plädieren.
Also, aber das würde ich auch in einer Vorlesung würde ich sagen. Die Vorlesung heisst zu Unrecht Vorlesung. Also wo abgelesen wird, muss man nicht gehen.
Ja.
Also das ist einfach...
Könnte man die Zeit viel gescheiter nutzen.
Genau. Weil man in einem ganz eigenen Tempo ist und was weiß ich. Aber das Mündliche, das Echte quasi, das Rhetorische entwickelt sich ja auch. Und beim Kleist heisst ja vom Verfertigen der Gedanken beim Reden. Also das ist genau das. Das verändert sich auch während sie redet, also dass sie es quasi rhetorisch aufbaut. Das ist etwas Bedeutsames und es ist auch für den, der zulässt, etwas ganz anderes. Und darum, das tun wir schon versuchen zu machen.
Ja. Das ist natürlich eine Zürcher Krankheit, aber zu dem kommen wir noch.
Okay.
Zuerst eine kleine Frage, kennen Sie Poschiavo?
Ja.
Schöne Gemeinde, oder?
Ja,
sehr. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen dort beim Glace an und dann kommt meine kommunikative Mutter vorbei und spricht Sie an.
Ja.
Wie würden Sie sich vorstellen? Wer sind Sie?
Marcel Nickli.
Professor.
Ah nein, das würde ich nicht sagen.
Würde ich nicht sagen?
Nein. Ich bin der Marcel Nickli. Also das ich identifiziere mich mit meinem Namen. Und dann, wenn mich jemand fragt, was machen Sie, dann würde ich sagen, ich unterrichte an der Universität. Ich würde, tendenziell sage ich das nicht gerne, ich bin Professor XY, weil eben ich bin. Weil dann die Leute sofort, das ist wie wenn sie ins Museum kommen. Und im Museum ist mir mal aufgefallen, da tun die Leute gerade leisiger reden. Wenn wir ins Museum gehen, hast du gesehen, aber schon ja. Was völlig absurd ist, eigentlich, oder? Und darum, ich habe das Gefühl, nein, ich würde das nicht. Ich habe eine bestimmte Tätigkeit. Ich habe mich immer gewundert, dass die Leute das Gefühl haben, das sei ein Titel. Also Professor ist kein Titel, Professor ist eine Berufsbezeichnung. Mein akademischer Titel ist Doktor. Insofern, nein, würde ich mich nicht vorstellen. Und ich bin relativ zurückhaltend natürlich, außer vielleicht bei Ärzten. Dann fragen sie, was machen Sie? Und dann sage ich, ja, ich unterrichte auch nur. Was denn, Jurist? Und dann sind sie so ein bisschen, Und dann sage ich, was denn? Jetzt fragen sie, was denn genau? Und dann sage ich, Strafrecht. Und dann werden alle Erklärungen zehnmal länger. Das ist, man merkt das, oder? Aber ich sage das nicht gern, weil die Leute einfach Angst bekommen.
Aber ist Ihnen schon früher klar gewesen, dass Sie Professor werden
wollen? Nein, ich wollte nie. Ich wollte weder fertig studieren, noch wollte ich doktorieren, noch wollte ich habilitieren, noch wollte ich Professor werden. Wie haben Sie habilitiert? Beim Kaiser, also beim damaligen Lehrmeister, Kaiser und beim Rehberg, den ich auch dissertiert habe. Und
also dann an der Uni Zürich?
An der Uni Zürich, ja, ich habe alles gemacht an der Uni Zürich. Mhm. Nein, also das ist, ich bin ein Zürcher, also ich bin ein Innerschweizer Kind, Zuger, wo 20 Jahre in Zürich war. Und als ich das erste Mal nach Fribourg gekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist aber ein bisschen klein. Nein.
Also dann sind Sie aus Versehen Professor geworden?
Das ist eindeutig, ja. Also das kann man so sagen, ja. Also es beschreibt es, also widerwillig sogar eigentlich, weil ich bin wirklich zögerlich gewesen, weil ich etwas gefunden habe, also ich habe bei mir relativ früh passiert, oder? Ich war irgendwie 35 gewesen oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt das mache, dann komme ich nicht mehr weg. Und genau so war es ja. Und es ist einfach schwierig. Nein, das war gar nicht das Ziel gewesen. Das war gar nicht das Ziel gewesen.
Und dann haben Sie sich mit Händen und Füßen gewehrt, aber...
Also Händen und Füßen gewehrt, ich bin einfach nicht sehr aktiv gewesen, um das zu erreichen. Und habe im Wesentlichen gesagt, wisst ihr, am Schluss entscheidet man ja nicht, wie man sein Leben lebt. Oder?
Nein, die Türen gehen auf und dann entscheidet man,
dass man durchgeht. Genau, und dann, wenn man nicht gerade irgendetwas Alternatives hat, sagt man, man weiss nicht, komme ich da wieder weg, aber was soll man denn machen? Also, ja, man macht es dann halt mal. Und also es ist nicht so, dass ich unglücklich wäre.
Ja, das wirkt gar nicht so. Also,
aber ich wäre auch sehr, sehr glücklich geworden mit ganz tausend anderen Sachen.
Was vielleicht noch eine Frage ist, warum denn Strafrecht?
Das ist für mich immer relativ klar gewesen, weil ich, das ist meine quasi Distanz zum Recht, hat sich aufgebaut in erster Linie in Zürich. Mhm. Weil Recht da, wo ich so lange studiert habe, relativ klar und eng mit Geld verknüpft ist. Und Geld finde ich einfach uninteressant. Geld hat es einfach überall. Geld ist wichtig, wenn man keins hat, und sonst ist es einfach bedeutungslos. Und darum habe ich das Jus gar nicht interessant gefunden. Beim Strafrecht habe ich gemerkt, das ist anders. Also in der Kriminologie, in der Rechtssoziologie, was weiss ich, beim Strafrecht, also im dogmatischen Recht, weil dort geht es um Menschen. Und das kommt überhaupt nicht darauf an, ob sie eine arme Wurst sind oder ein ganz reicher Mensch. Sie sind im Verhältnis zum Staat immer extrem schwach. Sie sind immer auf der schwachen Seite. Und dann wird es eben spannend. Dann wird es plötzlich spannend, weil es nicht ist, wir reden miteinander und schauen, ob sie 100 Franken bekommen oder 300 Franken, sondern es geht wirklich ums Lebendige.
Ja, es geht um Lebensjahr.
Genau, oder?
Aber ich bin nicht ganz einverstanden. Ein Stück weit ist unsere Justiz ja doch eine Klassenjustiz.
Mhm, absolut. Also, nicht, also im Strafrecht ganz krass. Im Strafrecht ganz krass natürlich, oder? Also das ist...
Also es ist nicht ganz gleich, ob sie kein Geld haben oder ob
Nein,
sie Geld haben.
Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Also wenn ich weiss, wie viel das sie verdienen oder in welcher Schicht quasi sie eben soziologisch jetzt verortet sind, dann kann ich sagen, ob sie studiert haben und ich kann sagen, ob sie ins Gefängnis kommen. Also das ist schon... Wir sind uns da einig. Das ist nicht... Nein, aber es ist weniger
das ist schon so.
Eine Frage. Und es geht nicht nur eben... Also ein Mensch... Wo, sagen wir mal, auch aus der High Society, wenn er 3 Tage in der Untersuchungshaft ist, also das ist dann schon auch unangenehm. Und es ist nicht einfach, man kann sich das erkaufen. Also insofern, ja, es ist, mir hat immer gefallen am Strafrecht, dass es viel näher ist bei dem, was mir natürlich sehr ungern zugeht. Alle sind mir natürlich gemacht, also wir werden von uns immer glauben, wir sind gemacht aus Astralkörper und Licht und Liebe.
Was kommt jetzt?
Und in Wirklichkeit sind wir natürlich auch aus so ein bisschen, also wir sind ein bisschen unreine Wesen, oder? Also wir müssen uns die ganze Zeit putzen, dass wir überhaupt sauber sind. Also wenn wir nichts machen, sind wir dreckig. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist innen schon auch so. Also wir haben alle unsere dunklen Seiten. Und Schlafrecht kann man im Prinzip sagen, ist so ein bisschen Blut und Sperma. Das sind nicht so die sympathischen Flüssigkeiten. Und insofern, sich daran zu erinnern, das scheint mir nicht falsch.
Also daran zu erinnern?
Dass wir aus dem gemacht sind.
Aha,
dass wir
ja,
nicht ganz so engelhaft sind als Wesen.
Ja, ja, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Genau, oder?
Das ist eben auch lustig mit der Öffentlichkeit, das Bild. Ich hatte ja den Beat Stocker da als Interviewpartner da gehabt. Ja. Und dann ist die Reaktion, also er ist unglaublich sympathisch.
Ja.
Und dann erlebst du das und die Leute sind jetzt völlig perplex. Ja, kann denn das ein Krimineller sein?
Genau.
Und dann muss ich sagen, ich weiß es nicht in diesem speziellen Fall, aber grundsätzlich ist ja jeder hat gute und schlechte Seiten.
Genau.
Wie wir
so
auch.
Oder? Genau.
Sie sind jetzt mit dem Auto da gefahren.
Genau.
Sie haben sicher auch Delikte dabei begangen.
Sicher.
Es ist gar nicht möglich,
ohne gar nicht möglich, wenn man normal fahren ist. Das ist gar nicht möglich. Und das ist, muss man vielleicht auch sagen, wenn man jetzt, wenn irgendjemand zulässt, wenn man in der Nacht ohne Aufblendlicht schneller fährt als 80, begab man ein Delikt, weil man kann nicht auf Sicht bremsen. Also, wer fährt denn auf der Autobahn, wenn er allein ist? 80? Also, aber gut. Geschenkt.
Ja, wir werden ja heute eigentlich über den Vinzenz-Prozess reden.
Genau.
Und wir verlügen uns jetzt schon am Anfang.
Genau.
Haben Sie den Vinzenz-Prozess mitverfolgt?
So ein bisschen. Nicht sehr intensiv, aber ein bisschen.
Also einfach über die Medien Sie kommuniziert. Genau. Ist Ihnen dem Prozess jetzt irgendetwas Spezielles aufgefallen?
Also speziell, mir scheint es ein relativ symptomatisch, also typischer Prozess, ein typischer Wirtschaftsstrafprozess, eigentlich eine relativ langweilige Geschichte, wo eben am Schluss spielt die Musik immer im Detail und das ist halt einfach anstrengend. Wer hat schon so viel Zeit und Kraft und Interesse, dass es im Detail anschaut? Und dann bleiben übrig im Wesentlichen so ein bisschen Moralinsauri. Also guck mal, das ist aber ein Sauhund oder was weiß ich, das ist wie bei der Swiss damals oder was, wie kann man bloß und was weiß ich. Dann sind lauter so Einschätzungen ex post, wo man sagen, ja, klar, wenn man das hinterher anschaut, ist es vielleicht nicht so gescheit gewesen. Und gleichzeitig, oder die sich dann darauf verstehen, auf diese Sachen, sagen häufig, es ist nicht so außergewöhnlich, das passiert das oder das und das. Dann sind die sich nicht darauf verstehen, völlig schockiert und sagen, was, das ist normal. Ja, also es ist ein relativ symptomatischer, also finde ich, ein symptomatischer Fall für einen Wirtschaftsstrafprozess. Natürlich angereichert durch eben ganz spezifische, sagen wir mal, medial wirksame Elemente.
Zu denen kommen wir noch im Detail. Aber der Prozess an sich, der Zürcher Strafprozess mit der Vorlese.
Ja, gut, das ist, also ja, jetzt weiss ich, worauf Sie rauswählen, auch das ist relativ symptomatisch. Für Nicht-Zürcher. Also ich bin ja 20 Jahre in Zürich und habe mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes gibt außer Zürich.
Sie sind ja, glaube ich, auch mal am Gericht gewesen.
Ja, ja.
Bezüglich Zürich.
Und ich habe mir nicht vorstellen, dass es anders ist als in Zürich. Und ich war natürlich auch begeistert, als ich dann in Freiburg war, dass die Zürcher Strafprozessordnung mehr oder minder die Schweizer Strafprozessordnung geworden ist. Aber der zentrale Punkt ist eben das Unmittelbarkeitsprinzip, das eigentlich einen Prozess ausmacht. Das ist in Zürich schon nicht, sagen wir mal, also es steht eher auf dem Papier. Also es ist eher ein mittelbares Unmittelbarkeitsprinzip. Und nach meinem Dafürhalten ist das ein wirkliches Problem. Ein wirkliches Problem, weil die Behauptung, eben zum Beispiel, das Gericht kennt ja die Akte, dann sage ich immer, das mag ja schon sein. Aber das ist ähnlich, wie meine Studenten natürlich Bücher kennen. Mhm. Man muss es dann hineingehen und erfragen. Und eben, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Wenn wir an sich eine Befragung lesen, ein Protokoll, und dann kommt ein Mensch rein, dann passt das nicht immer zu dem, was dort steht.
Ich habe ein exemplarisches Beispiel. Das Interview von Beat Stocker in der NZZ am Sonntag und bei mir im Podcast. Ja. Das sind doch zwei völlig verschiedene Menschen.
Genau.
Im Interview wirkt er kalt,
genau.
Durchtrieben
genau.
Und wenn du ihn als Mensch vor dir hast, ganz anders.
Genau. Und das ist genau der zentrale Punkt. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Also ich glaube, Sie als Strafverteidiger wissen das. Es gibt natürlich Klienten, wo man lieber nicht
würde. Ja, ja, natürlich, natürlich.
Also muss man einfach fairerweise sagen, oder? Wo man denkt, die sehen auf dem Papier besser aus. Aber Tatsache ist...
Es geht halt auch immer unglaublich viel verloren auf dem Papier.
Genau.
Und das öffnet aber den Interpretationsspielraum.
Genau. Und das scheint mir also ganz massiv ein Problem. Darum, also ich bin ich glaube vor kurzem jetzt wieder in London gewesen und ich bin natürlich einfach immer wieder begeistert, die Unmittelbarkeit, wie die eben auch gelebt wird und ernst genommen wird. Das ist wesentlich, Es ist einfach etwas anderes. Es ist einfach etwas anderes, als wenn man Akten anschaut. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, auch in der Schweiz selber, obwohl die Schweiz jetzt den Psychostrafprozess so nicht übernommen hat, glaube ich, ist Zürich nochmal ein besonderes Beispiel von denen, wie das die StPO gelebt wird. Also in Zürich ist es sehr Papier, also ist sehr papierig.
Das, die Fälle, die das Bundesgericht Zürich dazu zwingt, dort nehmen sie Beweise ab und sonst haben sie das Gefühl, genau. Papier ist die Wahrheit,
ja. Oder? Und das Zentrale an dem ist halt einfach, dass ich glaube effektiv, der Lebenssachverhalt geht verloren, weil das Lebenssachverhalt kann ich schwer auf Papier bannen. Es geht immer etwas verloren. Und wie Sie sagen, oder? Interpretationsspielraum geht auf. Ich lese dann das, was ich möchte.
Mhm. Jetzt noch ganz eine kleine Frage vorab.
Ja.
Sind Sie beteiligt in irgendeinem Rahmen am Vinzenz-Prozess als Gutachter?
Oder? Nein, ich habe einmal in einer kleinen Geschichte, aber das hat mit dem Verfahren gar nichts zu tun gehabt, eine Frage beantwortet, gutachterlich, ob man kann Schweigenverpflichtungen auferlegen den Beschuldigten bzw. Anklagten und sie dann so lange aufrechterhalten. Aber das hat mit dem Fall
überhaupt nichts zu tun. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Das geht natürlich nicht.
Das ist absurd, dass das absurd, soll gehen.
Absurd ist das natürlich, oder? Aber das hat mit dem Fall gar nichts zu tun. Tatsache ist, es kann ja nicht sein, dass praktisch jeder darüber reden darf, nur die
Betroffenen
nicht. Oder? Also, das ist natürlich dann das Kommunikationsmonopol von der Staatsanwaltschaft, wo über die Medienmitteilungen, was weiß ich. Und im Wesentlichen sind natürlich die Schweigeverpflichtungen sind da.
Aber die Verfügung ist, glaube ich, vom Bezirksgericht Zürich ergangen.
Ja.
Für wen haben Sie denn das abgeklärt? Darf man das wissen?
Das müsste ich zuerst fragen, ob ich Ihnen
aha,
das
nein, sagen darf. Also, aha, aber Sie haben das für eine Partei
gemacht? Ja, genau.
Aha, okay.
Ja. Also das ist, aber das ist, hat mit dem Verfahren an sich selber nichts zu tun. Das kann man wirklich abstrakt beantworten. Und ich finde ehrlich gesagt auch, es ist abstrakt beantwortbar, dass es nicht geht. Oder Schweigenverpflichtungen sind im Gesetz drin, für insbesondere andere Prozessbeteiligte, weil ihre dreckige Wäsche wird gewaschen. Mhm. Und dass irgendein behaupteter Geschädigter oder ein behauptetes Opfer all das wissen darf, scheint mir sinnvoll, dass man kann sagen, du darfst das aber nicht weiterverzählen. Aber dass sie, wenn sie ihre dreckige Wäsche waschen wollen, das öffentlich dürfen machen, scheint mir auch klar.
Ja, ich komme gar nicht auf die Idee, dass das anders
genau, ist. Oder? Also das kann nicht richtig sein. Und ich habe nur zu dieser Frage, sonst habe ich nie mit dem Verfahren
etwas. Gut, aber jetzt, wenn Sie quasi mit einer Partei Kontakt hatten, fühlen Sie sich jetzt gleich frei, mit mir schnell eine Urteilsprognose
ja, klar, zu machen? Ja, klar. Eben, weil ich zu der Sache selber nie irgendeinen Kontakt oder was weiß ich gehabt. Also das ist insofern ja völlig normal.
Dann probieren wir eine Urteilsprognose.
Ja.
Also Sie probieren, dich fragen.
Ja, ist gut.